Heute habe ich Jenny Zielinski eingeladen und mit Jenny habe ich gesprochen über ihren Werdegang, darüber, was ein Logo ausmacht und wie es sich entwickelt oder entwickeln kann, wie Jenny vorgeht, wenn sie ein Logo entwickelt, Fehler, die bei Logos oft vorkommen, auch heute noch, und über Farben und natürlich auch über verschiedene Maskottchenfiguren, denn Jenny hat auch mein Maskottchen, das du hier vom Podcast-Cover kennst, umgesetzt. Ganz viel Spaß mit der Episode.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute im Nerdcafé habe ich mir Jenny Zielinski eingeladen. Jenny ist Branddesignerin mit einem Faible für Japan, was man an ihren eigenen Designs gut sehen kann. Und sie ist Spezialistin für Maskottchen. Als leidenschaftliche Branddesignerin verhilft sie damit ihren Kundinnen zu starker Sichtbarkeit und vor allem besonderen Wiedererkennungswerten. Jenny und ich kennen uns von LinkedIn, haben dort schon einige LinkedIn-Live-Audio-Events zusammen umgesetzt, die es leider nicht mehr gibt, und auch schon zusammen gearbeitet. Denn die Farben in meiner Kommunikation, hier im Podcast-Cover zum Beispiel und mein Maskottchen, hat Jenny für mich umgesetzt. Dafür erstmal herzlichen Dank, liebe Jenny, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Habe ich irgendwas vergessen?
Hallo Johannes, erstmal danke für die Einleitung. Das hast du alles sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder sprechen können. Ist ja schon auch eine Weile her.
Ja.
Und ich freue mich natürlich auch, dein Maskottchen überall zu sehen. Jedes Mal, wenn ich darauf gucke, kriege ich gute Laune und sehe den kleinen Zwinkernden mit seiner Cappy und denke mir, ach, das war eigentlich ein ganz geiles Projekt.
Ich fand es auch sehr cool und nutze es auch gerne. Ich habe es auch auf meinen Visitenkarten, auf so Flyern, auf der Webseite und so und finde es wirklich, macht mir Spaß, das zu benutzen.
Das ist doch super. Darauf kommt es mir auch so ein bisschen an, ne? Dass man gerade durch diese Figuren auch ja so ein bisschen Freude mit reinbringt, Humor mit reinbringt und einfach auch das Gefühl hat, man guckt drauf und denkt, ach direkt, das ist so sympathisch und macht Freude damit zu arbeiten. Das ist natürlich auch generell cool, egal bei welchem Design, ne? Dass der Kunde dann auch wirklich sagt, jetzt habe ich richtig Bock.
Ja,
ja, ich glaube, das ist ganz, ganz gut, wenn man so ein Design für sich hat.
Bevor wir da reingehen, würde ich dich noch fragen, es gibt ja diese Nerds and Coffee Playlist, weil ich mir gedacht habe, was Jan und Olli können, das kriege ich auch irgendwie hin. Und denke ich mir, ist vielleicht der Schlüssel, um einen Podcast groß zu machen, die Musik, die ja verbindet. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage noch, hast du ein Lied, das dich in den letzten Tagen oder Wochen auf irgendeine Art begleitet hat? Und wenn ja, welches ist das?
Ja, das wird deine Playlist auf jeden Fall ein bisschen verändern. Es ist nämlich ein japanischer Song. Die Band heißt Creepy Nuts und der Song heißt Otonuke. Und der begleitet mich, weil der das Intro ist von einem Anime, den ich sehr feiere. Und es ist so ein richtig, eigentlich so ein bisschen crazy Song, aber hat einen mega coolen Vibe und ich immer, wenn man den hört, kriegt man direkt gute Laune und hat so Bock zu dancen. Und an manchen Tagen im Büro braucht man das einfach.
Ja, das tut mir ganz gut, da höre ich gleich mal rein nach der Aufzeichnung.
Ich hoffe, du bist nicht schockiert.
Nee, auf keinen Fall. Bei mir ist gerade so, ich habe gerade so eine Playlist bei Spotify, die so Cover-Lieder in der Cover-Lieder drin sind und da habe ich von Amy Shark Teenage Dirtbag.
Ah ja.
Also ein Cover von Rita's. Und das ist wirklich komplett anders als das Original, aber total cool, eher so ein bisschen ruhiger, so easy listening mäßig. Ist mein Beitrag von heute.
Cool.
Wenn du magst, erzähl doch vielleicht mal kurz, wie du zum Design gekommen bist und vor allen Dingen, warum gerade Branding dann deine Wahl wurde.
Ja, also zum Design bin ich gekommen, weil ich, wie war das denn damals? Also ich habe schon immer super gerne kreativ was gemacht, ich habe schon immer gerne gezeichnet und als Kind auch immer viel gebastelt. Ich habe meine kleinen Pokémon-Figuren, Häuser aus Schuhkartons gebaut, Teppiche gemalt und diese in die Boxen geklebt. Also ich war schon immer sehr kreativ unterwegs. Und dann hatte ich später Kunst als Hauptfach Und Kunst ist natürlich nochmal was ganz anderes als Design. Aber die Lehrerin meinte, hey, bewerbt euch doch fürs Fachabi und macht GTA-Ausbildung, also gestaltungstechnische Assistenten. Und ich fand die Idee eigentlich total cool und dachte, ja gut, dann bewerbe ich mich da mal. Hab mir nichts dabei gedacht. Der Bewerbungsprozess war ein bisschen wie an so einer Uni, also richtig mit Mappe abgeben, Prüfung an einem Tag und so weiter. Also wirklich wie hier in der FH bei mir um die Ecke. Und ich bin einfach so voll blauäugig rangegangen. Wurde zum Glück aber genommen, eine Freundin von mir auch. Das war halt wirklich Glücksfall, dass wir beide genommen wurden. Und dann habe ich das gemacht und hat mir super gut gefallen. Aber mit dieser schulischen Ausbildung ist es nicht so leicht, überhaupt irgendwo einen Job zu bekommen. Mhm. Und dann habe ich halt damals in Münster noch eine Ausbildung im Betrieb drangehangen, noch mal 2,5 Jahre. Und ja, das lief alles super. Also halt dann verkürzt statt 3 Jahre. Und die haben mich dann übernommen. Dann habe ich in der Agentur gearbeitet. Also da war ich so von 2009, glaube ich, bis 2015 ungefähr.
Okay.
Und danach war ich noch in einer anderen Agentur. Da war ich dann auch Art Director, also quasi befördert. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht 2020.
Und, warum? Weil du keine Lust mehr hattest? Oder was war?
Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte selber entscheiden können, mit welchen Kunden ich arbeiten will, wo auch meine Stärken liegen. Also in der Agentur, wo ich zuletzt war, hatten wir natürlich auch viele Kunden, die halt Bestandskunden waren und die waren auch alle super lieb und es war auch alles eigentlich gar kein Problem. Aber man hatte halt auch immer mal wieder Projekte, wo ich halt das Gefühl hatte, das liegt mir eigentlich gar nicht so hundertprozentig. Da habe ich dann teilweise schon noch ein bisschen länger an Designs gesessen. Es gibt halt immer so Branchen, wo ich sage, ah, das finde ich nicht so einfach, dafür zu arbeiten. Mhm. Einfach vom Design her. Weil, wie du schon am Anfang erwähnt hast, bei mir ist halt schon auch so ein bisschen die japanische Ader zu spüren. Ja. Also ich mag lieber Designs, die schon auch so ein bisschen fröhlicher und bunter sind. Und das ist halt bei einem, keine Ahnung, das... Was fällt mir denn da ein? Zum Beispiel so ein Logistikunternehmen oder so. Die kann man natürlich auch cool und bunt machen, aber oft ist es ja dann doch eher nicht so. Und dementsprechend dachte ich so, ah, irgendwie habe ich Bock, was Eigenes zu starten, selber zu entscheiden, was ich mache, für wen ich das mache. Und ich hatte auch einfach Bock, so ganze Projekte umzusetzen und nicht immer nur mal einen Flyer und mal Kleinkram zu machen. Und es war halt, also das Team war mega cool, daran lag das gar nicht. Ich habe voll hinterher geheult, weil die waren alle so lieb und ich mochte die alle echt gern. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss was Eigenes machen. Mhm. Genau.
Und es war ja eine gute Entscheidung, wie ich vermute.
Ja, also ich bereue es nicht. Ja. Bis jetzt, natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo anders erzählt habe, aber als ich gegründet habe 2020, war natürlich Corona. Das war jetzt nicht so ein einfacher Start, aber ich hatte zum Glück auch Gründungszuschuss und so. Also es ging, ich hatte tatsächlich verhältnismäßig viel Glück und habe es irgendwie da durchgeschafft. Und ich glaube, so schnell kriegt mich jetzt keine Krise mehr klein. Das war eigentlich ganz gut so
als Learning. Das ist ein schönes Wort, ja.
Ja.
Ich habe mich auch mit Gründerzuschuss selbstständig gemacht damals. Mhm. Noch in Bayern.
Ja.
Und war da auch ganz froh, dass man so zum Start so ein bisschen ein kleines Polster hat.
Ja, voll. Es hilft voll.
Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, was ein gutes Logo überhaupt ausmacht?
Also ein gutes Logo, es gibt unterschiedliche Meinungen. Manche sagen natürlich, ja, das muss so einfach sein, dass du es mit einem Zeh in den Sand malen kannst. Aber ehrlich gesagt mag ich diese Aussage überhaupt nicht. Weil man kann Logo auch ein bisschen komplexer machen, meiner Meinung nach. Man muss halt dann nur darauf achten, dass man halt responsive Varianten hat und nicht nur eine Version von dem Logo, sondern verschiedene Varianten, sodass es halt auch für kleinere Darstellungen zum Beispiel gut funktioniert und der Charakter nicht verloren geht. Das finde ich halt eher wichtiger. Und gerade auch zum Beispiel bei den Maskottchen-Logos, die sind ja jetzt auch nicht alle mega, ich sag mal, total einfach und jeder kann die nachmalen, aber am Ende des Tages denke ich mir, irgendwie ist es doch auch schön, mal was anders zu machen und ein bisschen individueller zu sein. Und in der heutigen Zeit arbeiten ja auch super viele Leute eher digital und haben fast kaum noch Printmedien, zumindest geht's mir aktuell bei vielen Kunden so. Und ich glaube, dann sind die Gegebenheiten auch noch mal ein bisschen anders. So ein paar Grundlagen muss man natürlich trotzdem einhalten, ja, also dass es schwarz-weiß funktionieren muss oder zumindest dann irgendwie eine Variante existiert, die so funktioniert, ist schon wichtig.
Warum?
Und bitte?
Warum ist das wichtig?
Also
ja, Farben sind ja mittlerweile, also schwarz-weiß dachte ich nur von früher noch mit Druck und so, Zeitung vielleicht.
Ja, also in dem Sinne schwarz-weiß, weil, also wenn du ein Logo designst und du hast zum Beispiel Farbflächen, die ineinander greifen und du hast dann irgendwann den Moment, wo zum Beispiel das Logo als Folierung gebraucht wird oder ne, so für Fensterausschnitte oder aufs Auto oder so.
Ja.
Und du bei einer Fensterfolierung gehst ja zum Beispiel selten mit buntem Logo drauf. Da machst du ja eher so Cutouts in die Folien rein. Zum Beispiel, zumindest sehe ich das sehr oft, auch zum Beispiel bei Arztpraxen und so. Mhm. Und wenn du dann aber ein Logo hast, das nur in bunt funktioniert, weil du vielleicht nicht vorgesehen hast, dass da zum Beispiel dann eine Trennlinie drin ist, dann sieht es halt blöd aus. Versteht man, wie ich das meine?
Ich glaube schon, ja.
Also wenn du halt zum Beispiel ein Logo hast, das mit drei Farbflächen cool aussieht und du dadurch zum Beispiel erkennst, dass das ein S sein soll. S ist ein schlechtes Beispiel, aber es soll zum Beispiel irgendein Motiv darstellen und du erkennst es nur dadurch, dass die Farbflächen da sind. Mhm. Und du machst diese Farbflächen einfach stumpf schwarz. Dann könnte halt passieren, dass das Motiv gar nicht mehr erkennbar ist und das so ineinander läuft. Und da musst du halt eine Variante machen, wo zum Beispiel dann zwischen den Farbflächen in der Schwarz-Weiß-Variante getrennte Elemente sind. Also, dass dann die Elemente nicht mehr als eine Fläche zusammengefügt sind, sondern dass da Trennungen entstehen, damit du es dann immer noch erkennst und der Charakter nicht verloren geht.
Mhm, okay.
Da muss man viel beachten. Also, gerade bei Logos ist es immer sinnvoll, die zuerst in Schwarz-Weiß umzusetzen und die dann erst mit Farbe zu versehen.
Ah, okay.
Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Ich bin so gerade in meinem Kopf, weißt du.
Ja, das ist ja die Herausforderung in dem Podcast, das ohne, dass man sieht, zu erklären. Aber ich glaube schon, du meinst so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt ein Logo habe, wo dann die Hintergrundfarbe, wenn ich es auf ein rotes Auto klebe.
Ja.
Und dann die Hintergrundfarbe von dem Auto dann Teil des Logos wird und dann nicht.
Zum Beispiel, genau, das ist auch ein guter Anwendungsfall. Okay. Ja, ja, genau.
Ich habe letztens, haben wir bei LinkedIn gesprochen, da hattest du ein Logo, wie du es früher gemacht hast.
Mhm.
Und dann gesagt, guck mal, das würde ich heute nicht mehr so machen. Mhm. Da gab es ganz viel Feedback, fand ich ein ganz cooles, eine ganz coole Idee.
Ja.
Und dann haben dich ich selber, aber auch viele andere dazu motiviert, das nochmal so zu machen, wie du es heute machen würdest.
Ja.
Und das fand ich sehr spannend, weil da sieht man ja, wie sich so ein Logo auch entwickelt.
Ja, genau. Das war auch gar nicht so einfach, muss ich zugeben, weil das war halt ein Projekt, das damals wirklich für mich und eine Freundin entstanden ist, weil wir so nebenbei aus Spaß für andere Leute individuelle Stofftiere und Taschen genäht haben. Und damals hatte ich halt noch gar keine Ahnung von Design. Also ich war gerade erst am Anfang der Ausbildung und wusste gar nicht so richtig, was ich beachten muss, weil das lernt man gar nicht so richtig auch in der Schule. Oder in der Uni manchmal auch nicht. Und dann dachte ich, eigentlich cool, ich zeig mal, dass auch wenn man schon lange jetzt in dem Bereich ist, dass jeder mal klein anfängt und auch Fehler macht.
Ja, klar.
Aber es war dann halt schwierig, neue Entwürfe dafür zu machen, mal eben so auf die Schnelle für so einen Post.
Ja.
Normal nehme ich mir für ein Logo natürlich sehr viel Zeit. Teilweise gehen da Tage ins Land, bis da mal was Gutes bei rumkommt. Weil man auch erstmal drüber nachdenken muss und so weiter. Und ich habe mir jetzt für diese drei Entwürfe so wenig Zeit genommen, dass die natürlich auch nicht perfekt sind. Das sollten ja nur Beispiele sein, ne? Was halt vorher wirklich Fehler waren, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Aber das haben leider auch nicht alle verstanden, muss ich dazu sagen.
Aber hast du ja erklärt, dass das nicht das Fertige jetzt wäre.
Ja, genau. Aber es gibt immer Leute, die dann die Texte nicht lesen und dann sagen, ja, aber das und das finde ich nicht gut und das hätte ich auch noch optimiert und wieso sieht das so und so aus und so. Und ich denke mir so, ja, aber es sollten doch nur schnelle Entwürfe sein, um einfach zu zeigen, was wichtig ist.
Aber ich meine, so ein Logo entwickelt sich ja auch bei den großen Marken weiter.
Ja.
Ich sehe dann manchmal so Posts bei LinkedIn auch von DesignerInnen, die dann so das Vorher-Nachher und dann sagen sie, guck mal, das und das hat sich verändert.
Ja.
Ich glaube, letztens war es von Brot für die Welt oder so.
Mhm.
Kann das sein?
Das kann sein. Das sind mehrere, die das machen und solche Posts hochladen.
Ja. Und da war, ich glaube, es war Brot für die Welt und es hat sich, da hat sich so wenig verändert.
Ja.
Also wirklich nur so eine Serife war mal weg oder
ja.
Ein Kreis war ein bisschen ovaler.
Mm.
Das finde ich krass, wie man da als Konzern ja auch mit seinem Logo muss man ja super gut aufpassen.
Ja.
Dass das nicht komplett neu wird jetzt. Wie siehst du sowas denn?
Also ich habe manchmal das Gefühl, aus jetzt, wie lange bin ich jetzt in dem Bereich? 15 Jahre oder so. Ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen sagen, so, jetzt machen wir alles neu und es soll moderner und cooler werden. Und dann macht man den Designs, die halt cooler werden, aber halt natürlich die grundlegende Idee trotzdem noch beibehalten. Und dann kommt irgendwer, gerade bei so Konzernen, die dann sagen, ja, Moment mal, nee, das ist mir doch zu extrem. Lass uns lieber bei den alten Sachen bleiben und nur ein bisschen optimieren. Und dann kannst du teilweise richtig coole Designs da liefern und denkst, boah, das ist so geil, das machen wir. Und dann sagt der Kunde plötzlich, ja, ehrlich gesagt, doch alles auf Anfang, wird jetzt doch nur eine kleine Nuance optimiert. Das ist auch ganz oft so. Also gefühlt passiert das richtig oft und dann, weil die halt Angst haben, glaube ich, dass die Marke dann sich zu doll verändert.
Ja.
Und auch manchmal sind auch Leute, je nachdem, was die so, also für einen Hintergrund vielleicht auch haben, dann eher so ein bisschen ängstlich auch generell und denken sich, ah nee, das Alte, da bin ich jetzt schon dran gewöhnt und alle sind da dran gewöhnt, dann lassen wir das jetzt so.
Also ich verstehe das bei Einzelpersonen, da können wir auch gleich nochmal über die Maskottchen und so sprechen, aber jetzt auch bei den großen Firmen kann ich es noch mehr nachvollziehen, weil es gibt ja so Posts, wo man anhand nur einer Farbe und einer vielleicht zweiten Farbe oder einem Buchstaben sofort weiß, okay, das ist jetzt Nivea oder Coca-Cola oder.
Ja, ja, klar, so, das ist schon sinnvoll bei solchen Unternehmen. Das meine ich auch gar nicht. Aber ich finde es trotzdem manchmal ein bisschen schade. Bei manchen Unternehmen wird dann halt so wenig verändert und man könnte so gute Sachen machen. Also bei manchen Logos gibt es halt ein bisschen mehr Potenzial, als jetzt nur den Buchstaben zu ändern.
Ach, spannend, hast du ein Beispiel, wo du denkst, ah Mensch, warum haben die das nicht so und so gemacht?
Also ad hoc fällt mir jetzt keins ein, aber wenn ich halt diese Post bei LinkedIn sehe, denke ich das halt ganz oft.
Okay.
Einfach, dass man halt das Gefühl hat, ja, aber die neue Schrift ist jetzt auch nicht besser. Ich weiß nicht mehr, welches Logo das war. Vor einer Weile wurde mal eins hochgeladen, da war das neue sogar gefühlt schlechter als das alte. Da wurde es dann so ein bisschen kaputt optimiert irgendwie.
Das, was da von dieser Uni gerade rumgeht?
Ah, war das von der Uni? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Irgendeins habe ich auf jeden Fall gesehen. Also ich kann dir jetzt pauschal keins nennen, aber ich weiß, dass manchmal auch ein bisschen zu viel oder schlechter gemacht wird, als es vorher eigentlich war. Das ist halt dann natürlich auch nicht optimal.
Aber das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage, oder?
Ja, schon. Aber wenn dann wirklich Sachen nicht eingehalten werden, die grundlegende Designrichtlinien, also ne, so Logo-Entwürfe zum Beispiel, die dann einfach auf einmal sehr generisch aussehen. Also manchmal gibt es Logos, die sehen vorher aus. Du weißt, okay, das ist das Unternehmen, du verbindest es damit, passt. Mhm. Und dann wird es so optimiert, dass es quasi moderner wird und dem aktuellen Zeitgeist entspricht, aber dadurch auch ein bisschen aussieht wie von allen anderen. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay.
Gibt es ja auch manchmal. Und dann ist es halt so, dann denke ich mir ja dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es nicht der richtige Weg gewesen. Manche von den großen und teuren Luxusmarken haben das doch jetzt oft gehabt, dass die sagen, ah, wir ändern jetzt unser Logo und gehen auf minimalistisch.
Ja.
Viele sind komplett weggegangen von ihren Icons und waren nur noch mit cleaner Schrift unterwegs. Alle Luxusmarken sahen auf einmal gleich aus.
Ja.
Und dann sind die nach und nach wieder zurückgegangen.
Ja, es entwickelt sich halt immer irgendwie weiter.
Ja, genau. Also da dachte ich so, okay, jetzt sehen die alle gleich aus. Spannend. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das war, wie heißt die Marke mit dem Pferd? Marco Polo? Hatten die das nicht auch? Dass die dann doch das wieder auf das Pferd gehen. Ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Ferrari. Klamottenmarke. Nagel mich nicht fest, im Luxussegment bin ich nicht so drin. Okay.
Aber es war auf jeden Fall spannend, wie diese Prozesse so, was sie so mit einem machen.
Voll.
Gibt es denn Fehler, die du bei Logos häufig siehst?
Ja, einige.
Sag mal,
also
welche?
Zum Beispiel zu viele Verläufe in Logos. Also direkt so in einem Element schon so viele Verläufe, dass das Logo wirklich nur auf weiß funktioniert und auf keiner anderen Untergrundfarbe. Das ist dann aber auch wieder ein Anwendungsfall, was ich vorhin meinte. Schwarz-weiß ist immer gut auch zu haben. Mhm. Dann sehe ich oft zu filigrane Schrift oder zu geschwungene Schrift, die man kaum lesen kann. Oder viele Elemente, zu viele Elemente in einem Logo, sodass man gar nicht weiß, wo man hingucken soll. Aber ich glaube, der größte Fail aktuell ist wirklich, dass viele Logos gerade von Solo-Selbstständigen so ähnlich aussehen, weil die alle sich bei Canva irgendwas zusammenschieben.
Ja.
Was ja okay ist für den Start. Ich bin da überhaupt kein, ne, ich bin da überhaupt nicht gegen. Gerade am Anfang, man muss erstmal überhaupt Geld verdienen und klarkommen und gucken, was man wirklich machen will. Alles fein, aber irgendwann auf lange Sicht sollte man dann schon gucken, dass man vielleicht was Individuelleres hat.
Du willst deine Webseite schnell und einfach auf digitale Barrierefreiheit testen? Dann haben wir hier vielleicht was für dich. Hi, ich bin Tobias, einer der Gründer der Gehirngerecht Digital GmbH und ich will dir ganz kurz unser Accessibility Center vorstellen. Das Beste daran ist, dass du direkt auf einer Webseite live testen kannst, Kommentare hinterlassen kannst, dir einen Prüfbericht daraus generieren kannst und das dann direkt mit deinem Kunden teilen. Somit der Prozess ist sehr einfach und auch während des Testens haben wir sehr leicht erklärt oder sehr leicht versucht zu erklären die Prüfschritte der WCAG, damit du keine Unsicherheiten mehr hast, während du testest. Wenn es dich interessiert, schau auf unserer Webseite vorbei, www.gehirngerecht.digital/testen und mit dem Code NERDCAFÉ bekommst du 25% Rabatt auf die ersten 3 Monate.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen mit dem, dass man sich erstmal so ein bisschen einfinden muss. Bei mir hat es ja auch ein bisschen noch gedauert, bis wir das gemacht haben. Ich weiß jetzt ja, wie der Prozess läuft, aber vielleicht magst du für die HörerInnen mal erzählen, wie du als Designerin denn so ein Logo entwickelst. Gibt es einen typischen Prozess oder ist das immer komplett unterschiedlich? Wie gehst du da ran?
Also ich habe für jeden Kunden auf jeden Fall erstmal ein so ein Fragebogen, könnte man sagen, wo dann erstmal ausgefüllt wird, was man eigentlich genau möchte, beziehungsweise was die Werte sind, was man ausstrahlen möchte. Ganz viele Detailfragen einfach, mit denen ich dann schon mal so ein bisschen auch gucken kann, okay, welcher Stil könnte dann überhaupt passen zu der Person, weil manche Leute sind ja sehr geradlinig, sehr clean, ne? Zu denen passen natürlich andere Logos als Leute, die sagen, ich bin total flippig und ich biete das und das an und wenn die Leute mich sehen, dann wissen die schon, yo, die ist irgendwie total extrovertiert und laut und bunt. Da passen natürlich andere Designs dann zu, als zu Leuten, die eher so ein bisschen zurückhalten sind. Und da ich ja viel mit Solo-Selbstständigen arbeite, sind mir halt wirklich auch die Werte ziemlich wichtig, weil ich finde, und das habe ich auch festgestellt, wenn man Werte hat und die auch nach außen tritt, dann zieht man auch automatisch die Leute an, die halt auch damit, die gleichen oder ähnliche Werte vertreten. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend, das gerade auch bei Personal Brands mit einfließen zu lassen und auch so ein bisschen durchs Design nach außen zu tragen, wie man eigentlich tickt.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, wenn man diese ganzen Sachen geklärt hat, ne, dann spricht man natürlich nochmal, guckt nochmal, fragt nochmal nach. Aber es ist immer cool, wenn die Person auch erstmal mit sich selber die Sachen ganz in Ruhe ausfüllt und einfach nochmal in sich geht und so ein bisschen überlegt und die Ruhe auch hat. Weil ich finde, in einem Call redet man zwar und beantwortet viele Fragen, aber manche Dinge fallen einem dann auch erst später ein, wenn man sich mal wirklich für sich die Zeit genommen hat. Deswegen ist die Mischung immer ganz gut. Und dann, wenn man alles soweit geklärt hat und es wirklich losgeht, dann fange ich tatsächlich oft auch mit dem Logo an, weil das, finde ich, ist so das Einstiegsding. Damit steht und fällt alles am Ende des Tages so ein bisschen. Und wenn man den Logoentwurf nämlich hat, dann kann man halt anhand des Logos auch gucken, wie das ganze restliche Design damit funktioniert. Wobei ich auch super gerne mit Moodboards arbeite, dass ich erstmal so eine Zusammenstellung mache und den Kunden dann auch sage, so, guck mal, in welche Richtung könntest du dir das Design vorstellen? Gefällt dir diese grobe Richtung? Oder müssen wir da nochmal ran? Weil dann kann ich noch besser erkennen, in welche Richtung die Person tendiert.
Ja.
Bevor ich mit den Logoskizzen und den Logodesigns überhaupt anfange. Das ist immer ganz cool. Und dann läuft man nämlich nicht in eine zu falsche Richtung tatsächlich, sondern hat direkt so einen Pfad, dem man folgen kann. Und dann, wenn das Logo fertig ist, kommt dann der ganze Rest. Wobei ich das gar nicht so genau sagen kann. Eigentlich läuft bei mir alles immer sehr parallel. Als Designer kannst du gar nicht anders. Weil wenn du das Logo hast, die Entwürfe hast, machst du automatisch Mockups fertig. Dann guckst du automatisch schon, welche Farben cool wären. Irgendwie ist es so ein Prozess, der auch so ein bisschen alles inkludiert. Deswegen ist es tatsächlich auch so, dass es gar nicht so viel, ich sag mal, weniger Aufwand wäre, nur ein Logo-Design und ein paar Farben zu machen, als wenn man das ganze Design macht, weil ich sowieso immer alles mitdenke. Also bei mir geht das gar nicht anders.
Farben ist auch ein super Stichwort. Das habe ich auch hier auf meinem Zettel stehen. Ich bin mit meinen Farben jetzt super happy. Du hast sehr gut ausgesucht. Wie findest du denn die richtigen Farben überhaupt?
Also bei den Farben ist es so, dass da natürlich auch so ein bisschen mit reinspielt, was farbpsychologisch passt, ne? Also wenn eine Person zum Beispiel sagt, ich bin super extrovertiert und ich will auch Leute anziehen, die das geil finden, dann ist es vielleicht nicht so vorteilhaft, mit Farben zu arbeiten, die super zurückhaltend sind, weil das natürlich dann einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Ja. Wir schieben ja unterbewusst auch durch Farben die Leute immer direkt in so eine Schublade, habe ich das Gefühl. Also ne, wenn jetzt jemand zum Beispiel immer mit Beige und Blautönen und so ist, dann hat man automatisch das Gefühl, die Person, das Design wirkt eher seriöser, ruhiger, vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender. Und wenn jemand immer super knallig mit coolen, bunten Sachen daherkommt, dann hat man direkt ein ganz anderes Gefühl. Und da ist es dann halt auch wichtig zu gucken, was ist mit der Person, also wie tickt die Person, wen möchte sie anziehen und mit was fühlt sie sich auch wohl. Viele wählen ja tatsächlich auch unterbewusst ihre Farben schon grundsätzlich ganz gut. Also viele Kunden kommen auch und sagen zum Beispiel, ich arbeite mit den und den Farben und ich habe die auch im Kleiderschrank hängen und ich fühle mich damit super wohl. Und oft kommt dann wirklich auch, wenn ich die Sachen analysiere, die sie mir ausgefüllt haben, diese Farbe raus. Also es ist total spannend. Also wir wählen ganz oft schon unterbewusst das, was zu uns passt. Und dann ist es quasi meine Aufgabe, einfach das alles gerade zu ziehen, ne, dann nicht nur die Standardfarbe zu haben, sondern wirklich auch noch sekundäre Farben, Akzentfarben und so weiter zu finden, die dann alle miteinander harmonieren und natürlich dann auch kontrasttechnisch zueinander passen, weil das ist tatsächlich oft ein Fehler, den ich sehe. Da hatte ich auch letztens noch einen Post, Farben, die nicht so ganz gut zusammenpassen.
Oder, ja, das fand ich auch, ne, hab ich auch gesehen.
Wo es dann zu grell wird oder der Kontrast einfach gar nicht gegeben ist. Das sind dann so Punkte, wo man dann halt wirklich nochmal schauen muss. Und das ist für Laien tatsächlich oft ziemlich schwierig, habe ich das Gefühl.
Okay, also die Lieblingsfarbe zu nutzen ist nicht immer schlecht.
Nicht immer schlecht tatsächlich. Man muss halt nur wirklich gucken, ist es wirklich die Farbe, die dann zum Beispiel auch als Hauptfarbe fungiert?
Ja.
Oder ist es vielleicht eher eine Akzentfarbe? Also wenn jetzt jemand sagt, ich stehe total auf Gelb, dann würde ich jetzt sagen, ja, okay, kann man machen. Ist aber vielleicht ein bisschen extrem und ein bisschen sehr grell als Hauptfarbe. Vielleicht finden wir da noch was ein bisschen Kontrast dazu bildet und kombinieren einfach besser.
Spielst du da auf mich an vielleicht?
Nee, also das meine ich so allgemein. Ne? Ich meine, ja. Kann ja sein, dass jemand sagt, Pink ist mega geil, aber vielleicht ist die Zielgruppe jetzt nicht so pink unterwegs.
Ja.
Dann kann man, also es ist immer so ein bisschen auch ein Abwägen, was passt zur Person, womit fühlt sie sich wohl und was könnten die Kunden halt auch ansprechend finden. Ich bin kein Fan davon zu sagen, aber zu dir passen die und die Farben, wenn die Person sagt, nee, tut mir so leid, aber ich hasse Lila. Es geht einfach nicht, ich fühle mich damit nicht wohl,
ja.
Dann kann ich ja nicht als Designerin sagen, aber das passt von deinen Werten her perfekt zu dir, das nehmen wir jetzt, das wäre auch nicht mein Ansatz. Es ist immer so ein schmaler Grat zwischen, das passt zur Person und das passt zur Zielgruppe.
Man muss sich ja auch zumindest irgendwie damit wohlfühlen, ja, ist auch so ein blödes Wort, aber...
Ja, aber es ist so, du trittst damit nach außen auf, es ist dein Unternehmen, du arbeitest ja. Jeden Tag mit diesem Design, du sollst auch Spaß haben, damit zu arbeiten. Und wenn du da nicht hinterstehst, dann hat es halt keinen Sinn.
Ja.
Weil dann passieren so Sachen wie, in Canva habe ich jetzt eine andere Farbe gesehen, die finde ich eigentlich schöner. Und schon ist das ganze Branding, also die ganze Farbpalette wieder dahin. Das ist ja auch nicht Ziel der Sache, also Sinn der Sache.
Das stimmt. wie ist das denn bei diesen Maskottchen? Unterscheidest du da die Arbeitsweise beim Entwurf und so? Oder ist das im Prinzip... Das böse gesagt das Gleiche und an Maskottchen auch ein Logo.
Mein Ziel ist auf jeden Fall, die Maskottchen so aufzubauen, dass die im Idealfall auch als Logo fungieren können. Aber der Prozess ist ein bisschen anders als bei einem Logo, weil ich finde, bei einem Maskottchen muss man noch ein paar mehr Dinge beachten. Weil so ein Maskottchen kann ja noch viel mehr als ein Logo. Ne? Ein Logo setzt du irgendwo drauf, sieht gut aus, fertig. Aber ein Maskottchen hat ja noch viel mehr Aufgaben zu erledigen. Also das weißt du ja selber auch. Du kannst es auf einen Post setzen. Du kannst damit quasi einen Wegweiser auf deiner Website herstellen. Du kannst, wenn du zum Beispiel eine Messe gestaltest oder einen Messestand hast, könntest du damit theoretisch auch so Schilder zum Beispiel gestalten, die dann die Leute lotsen, so da geht's da lang, da geht's da lang. Da gibt's ja viele verschiedene Anwendungsbereiche. Und man muss dann, finde ich, auch von vornherein so ein bisschen klären, okay, wie viele Varianten möchtest du davon haben? Was brauchst du? Möchtest du eine Figur, die einfach nur starr ist, oder möchtest du auch eine Figur, die zum Beispiel irgendwo drauf zeigt, die was in der Hand hält? Was für Varianten brauchst du? Und da fängt es dann halt schon an. Ne? Da muss man natürlich schon auch gucken, okay, die Figur muss so aufgebaut sein, dass die halt im Idealfall auch schnell abwandelbar ist. Also dass zum Beispiel, wenn der Kunde plötzlich kommt, hey, ich brauche die Figur jetzt plötzlich doch nochmal in sitzend und nicht in stehend, dass das halt auch gut umsetzbar ist. Am Ende ist es für mich kein Thema, egal wie die Figur aussieht, aber das ist natürlich dann unterschiedlicher Aufwand. Da muss man immer so ein bisschen schauen. Aber eigentlich versuche ich die Figuren schon so aufzubauen, dass die aus den Elementen so bestehen, dass man die auch abändern kann auf relativ schnelle Art und Weise. Und ja, klar, da muss man halt auch schauen, wie kriege ich die Figur mit dem Logo kombiniert. Also eigentlich ist es ein Tacken komplizierter sogar als bei einem normalen Logo, weil am Ende ja die Figur auch vielleicht in einer abgewandelten Version ins Logo kommt und nicht einfach so stumpf genommen wird, wie sie ist, weil dafür wäre es dann auch vielleicht zu filigran an der Stelle. Also da muss man noch ein paar mehr Punkte beachten tatsächlich. Habe ich zumindest für mich so festgestellt, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt, als wenn das jetzt zum Beispiel nur eine Figur ist. Aber wenn man die noch ins Logo integrieren will, dann wird es noch mal ein bisschen aufwendiger tatsächlich.
Bei mir ist ja auch so ein bisschen eine Mischung. Ne? Die Figur ist die Figur ist die Figur, logisch, aber der Kopf ist auch Logo geworden.
Ja, genau. Ja, genau.
würdest du sagen, es gibt so eine bestimmte Gruppe, für die Maskottchen sich besonders eignen? Oder ist das einfach komplett individuell immer?
Das ist voll individuell, weil manchmal haben ja auch Unternehmen Bock auf sowas. Vielleicht jetzt nicht fürs ganze Unternehmen, aber dann vielleicht für die Azubi-Abteilung, ne? Oder fürs Marketing, um neue Leute zu gewinnen. Das kann ja auch gerade für Jugendliche ganz cool und ansprechend sein. Habe ich das Gefühl, gerade aktuell ist ja auch das Thema Manga-Anime voll stark. Das ist jetzt richtig Mainstream. Das war zu meiner Jugend noch nicht so. Und viele stehen auch jetzt voll auf so Figuren, habe ich das Gefühl.
Ja.
Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Oder ne, man sieht das ja auch bei Duolingo. Die arbeiten ja auch voll erfolgreich mit ihrer Eule.
Oder Michelin. Aber,
ja, Michelin. Haben die immer noch ihr Männchen oder haben die es rausgenommen?
Ich glaube, die haben das noch, oder? Jetzt gar nicht, also jetzt, wo du so fragst.
Auf vielen Schildern habe ich es, glaube ich, zuletzt nicht mehr gesehen. Weiß gerade gar nicht. Viele haben es auch weggenommen. Also tatsächlich Knack und Back, diese Brötchenteig-Dinger, diese Rollen, die man im Supermarkt kaufen kann, die hatten ja auch so ein Männchen. Das Pillsbury Bäcker-Männchen, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name war. Das haben die ja tatsächlich runtergenommen bei vielen Sachen jetzt. Voll schade, jetzt ist das alles voll clean und voll das langweilige Design.
Ja, und den Ronald McDonald gibt es auch nicht mehr.
Genau, aber der war eh gruselig, das ist egal. Aber nee, ich meine so für Unternehmen, also für Einzelpersonen ist es halt cool, weil du halt dann wirklich sagen kannst, ich bringe jetzt wirklich die Person quasi mit da rein und lass sie zum Leben erwecken sozusagen. Und man kann halt auch wirklich dann damit ab und zu posten und Sachen damit gestalten, ohne dass man immer, ich sage immer so schön, sein Gesicht in die Kamera halten muss und Selfies postet. Manchmal hat man ja auch einfach einen schlechten Tag oder keine Lust und möchte einfach nur eine coole Aussage posten. Dann ist so ein Maskottchen halt auch immer ganz nice, um das einfach mal drauf zu packen.
Ja.
Also es gibt viele Anwendungsfälle und ich glaube, für Solo-Selbstständige ist es halt wirklich cool, aber auch für Unternehmen generell kann es halt gut funktionieren. Oder zum Beispiel könnte ich es mir auch gut vorstellen für so Messegedöns. Also ich habe jetzt zum Beispiel, war ich letztens auf einer Messe, das war so eine Mischung aus Anime und Pen und Paper und so ein bisschen nerdig einfach. Und die haben zum Beispiel auch einen kleinen Oktopus als Logo beziehungsweise als Maskottchen. Und das finde ich halt eigentlich total süß. Also passt halt auch zur Zielgruppe. Es muss halt natürlich auch zur Zielgruppe passen und es muss zur Person passen, die muss dahinter stehen und Bock drauf haben. Aber wenn man da keinen Bock drauf hat, dann kommt man eh nicht zu mir.
finde ich. Also ich fand es, wie gesagt, sehr cool, wie wir das gemacht haben und nutze es auch immer noch gern. Und die Frage ist jetzt so langsam, ich habe, glaube ich, jetzt sind es 2 Jahre oder so, ne?
Ja, eineinhalb. Das kann gut sein, ja.
Ab wann sollte man denn an eine Überarbeitung denken?
Bei einem Maskottchen?
Ja. Oder gar nicht?
Also ich finde, so ein Maskottchen kann man ruhig lange behalten und auch weiterhin damit arbeiten. Das etabliert sich ja auch. Klar, man kann nachjustieren, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eigentlich fand ich es damals voll geil, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt doch irgendwie, keine Ahnung, die Farbe passt nicht mehr oder man möchte doch, dass die Figur eine andere Pose einnimmt oder so. Klar kann man da immer dran gehen, das ist nicht das Problem. Aber auf lange Sicht etabliert es sich ja auch. Ich meine, du kennst ja Lisa auch.
Ja, die wollte ich gerade ja drauf raus noch.
Ne, genau, die hat ja den Laptop. Ja. Und das ist total etabliert. Jeder kennt das Ding, die fährt damit auch mit dem Auto rum, mit einer fetten Folierung drauf. Und alle wissen sofort, wenn das Auto vorbeikommt, wissen wir, wem das gehört. Und sie kriegt auch immer positive Kommentare, auch wenn sie Vorträge hält und so. Also es läuft richtig gut damit. Und das hat sich so richtig, genau, das hat sich halt so richtig etabliert. Aber sie benutzt es halt auch exzessiv überall. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat und die Leute sogar sagen, boah, ich will Merch damit haben, also keine Ahnung, Socken oder was weiß ich, ich glaube, dann weiß man, okay, läuft, ich lasse es erstmal so.
Das ist geil, das habe ich leider noch nicht gehabt bis jetzt, dass jemand Socken wollte mit meinem.
Aber deine Figur ist ja auch quasi, das bist quasi du. Ja. Und der Laptop ist ja relativ losgelöst. Der kann ja, weißt du, da kann jeder, könnte theoretisch dahinter stecken, so ein bisschen. Das ist jetzt keine Person in dem Sinne. Ich glaube, das macht auch noch mal vielleicht ein bisschen Unterschied.
Ja, was ist meiner ist personalisierter sozusagen, ne?
Ja, genau, genau.
Jetzt haben wir schon langsam den Zug Richtung Ende gesteuert. Mhm. Blöd formuliert.
Den Zug alles, Richtung genau. Sehr cool.
Vielleicht noch so ein paar Tipps. Was kann ich denn, wenn ich jetzt ganz neu bin mit meiner Freiberuflichkeit und ja. Denke, oh, jetzt will ich mir mal Gedanken machen und so. Gibt es denn so Tipps für jemand, der jetzt gerade startet, sich Gedanken zu machen über Brand Design und so, wo du sagst, damit vielleicht mal starten? Also dir folgen bei LinkedIn natürlich?
Auf jeden Fall. Nee, also was ich auf jeden Fall sagen kann, das hatte ich ja vorhin schon mal angerissen, man muss nicht zu Beginn direkt ein Logo haben. Das denken viele, aber das ist so ein bisschen an der Stelle dann auch vielleicht ein bisschen überbewertet, weil gerade zu Beginn der Selbstständigkeit muss man sich erstmal finden. Also das hatte ich auch. Man denkt dann, ja, meine Zielgruppe ist XY, aber eigentlich ist es am Ende doch was ganz anderes, weil man muss ja auch erstmal lernen, mit den Leuten umzugehen. Und Projekte durchführen, um zu gucken, was man noch optimieren möchte. Deswegen finde ich, gerade zum Start braucht man jetzt nicht unbedingt ein Logo, wenn man jetzt solo selbstständig ist. Ja, wenn man jetzt sagt, ich mache einen Laden auf, dann wäre es natürlich schon gut, ein Logo zu haben, was du vorne auf dein Ladenschild packen kannst.
Ja.
Aber wenn du jetzt wirklich im Internet mehr unterwegs bist und wirklich erstmal startest, finde ich, brauchst du es nicht unbedingt. Dann kannst du wirklich einfach deinen Namen nehmen, schöne Schriftart, die dazu passt. That's it. Das reicht am Anfang völlig aus. Was ich aber wichtiger finde, sind wirklich die Farben, weil ich finde, gerade die Farben wirken natürlich sehr stark. Die wirken auch unterbewusst. Da ist auch wirklich wichtig, kann ich die Texte lesen, die ich da poste? Ne? Sehen die Grafiken so aus, dass die Leute sich die gerne angucken? Oder kriege ich irgendwie Augenkrebs, wenn ich mir das angucke, weil es einfach so stark blendet und ineinander läuft? Aber da habe ich zum Beispiel, habe ich heute noch geguckt, auch auf meinem LinkedIn-Profil, noch eine Verlinkung zum Farbenfinder-Guide. Der ist vielleicht für einige dann auch ganz hilfreich. Das fällt mir gerade noch so ein.
Kann man gerne verlinken, ja.
Genau, da kann man sich einfach erstmal damit beschäftigen, wer man eigentlich wirklich ist und wie man wirken möchte und auch schon mal so ein bisschen groben Gefühl für seine Farben bekommen. Ich glaube, sowas ist tatsächlich am Anfang auch sehr hilfreich, weil dann hat man wenigstens schon mal das Gefühl, irgendwie was zu haben und zu starten. Man muss ja auch Rechnungen schreiben und so weiter. Das ist ja dann auch ganz nett, wenn die wenigstens ein bisschen schön aussehen und halt die Postings gut aussehen und rüberkommen, damit es halt dann auch erstmal losgehen kann. Wenn man auch eine Website zum Beispiel baut, ich meine, da bist du ja auch im Thema Webdesign drin, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn zumindest schon mal Farben irgendwie da sind und man die Website, und wenn es auch erstmal nur ein Template ist, was man nur abwandelt, einfach starten, aber halt so, dass man sich damit schon mal ein bisschen wohlfühlt und es ansprechend aussieht. Ich glaube, das ist schon, das macht auch für Selbstwertgefühl ganz viel.
Ja.
Wenn man seine Seite auch verlinken kann oder Inhalte teilen kann und nicht die ganze Zeit denkt, ja, also, das ist noch nicht fertig, weil ich bin noch nicht so weit mit meinem Design, aber erstmal starten und zumindest ein Grundgerüst schaffen ist schon sehr, sehr hilfreich, auch für die Psyche so ein bisschen, fürs eigene Wohlbefinden und für das Selbstbewusstsein, nach außen zu gehen.
Ja, super Tipps. Ja. Danke dafür.
Gerne.
Hast du denn ein oder zwei Lieblingslogos von Firmen, wo du sagst, das ist wirklich besonders toll geworden?
Die ich gemacht habe oder die, einfach nee, egal?
Egal.
Also ich mag zum Beispiel, es ist nicht perfekt, aber das hatte ich, glaube ich, mal bei Instagram oder so auch gepostet. Ich mag gern das Logo von Chocha. Das ist so ein Shop, wo man japanischen Matcha kaufen kann. Da bin ich natürlich im Thema. Die haben einen Shiba Inu, also diesen japanischen Hund, in ihr Logo integriert. Auch an dem Logo kann man auf jeden Fall optimieren. Das ist jetzt nicht 100% perfekt, aber es sieht irgendwie süß aus und es hat Charakter. Ich mag halt einfach gerne Logos, die ja einfach auch so ein bisschen niedlicher sind. Da bin ich einfach gebiased, wie sagt man das? Vorgeschädigt. und was noch? Oh, es ist so schwierig, weil es gibt viele gute Logos, aber die kennt auch, glaube ich, nicht, kennen nicht so viele. Ich gucke gerade durch mein Zimmer, welche Logos mir in den Sinn kommen. Und das Studio Ghibli-Logo ist auch cool, weil die haben es wirklich geschafft, ihr Maskottchen oder eine Figur aus einem ihrer bekanntesten Filme ins Logo zu packen. Und man weiß, wenn man diese Figur sieht, sofort, das ist Studio Ghibli. Und das finde ich halt auch cool. Und das ist halt auch zum Beispiel das, was ich an Maskottchen so cool finde.
Okay, das ist ja
auch mit, das ist ja auch mit Pokémon so ein Ding.
Ja,
jeder kennt
Disney.
Pikachu. Ja, Disney auch. Jeder kennt Mickey Mouse. Das ist halt wirklich geil, wenn du halt als Marke dich so etabliert hast und eine Figur hast, die du mit der Marke so doll verbinden kannst. Das ist halt schon ziemlich cool.
Ja. Bei Disney, die hatten ja früher diese Elfe, die da durchs Logo geflogen ist, machen sie, glaube ich, auch nicht mehr.
Ich glaube nicht, ne? Mittlerweile machen die ja nur noch Disney, dann kommt dieses Schloss, was immer eingeblendet wird. Und aber halt der Schriftzug ist halt bei denen ikonisch, ne?
Ja.
Den kennt ja auch jeder.
Den kennt jeder.
Auch gut. Den werden die auch, glaube ich, never ever ändern. Wäre auch dumm.
Ja. Jenny, vielen Dank schon mal. Das war ein cooles Gespräch mit spannenden Infos. Jetzt ist die Abschlussfrage, vielleicht kennst du sie schon. Stell dir vor, du hast bei Instagram.com, kannst du einen Tag lang auf der Startseite einen Satz posten. Den du mir jetzt gleich sagen darfst, aber der darf keine Eigenwerbung sein. Was würdest du da hinschreiben?
Boah, das ist schwer. Vielleicht sowas wie lieber Design mit Charakter als charakterloses Design.
Sehr gut.
Cool, ist im Grunde ein. Aber auch Eigenwerbung, weil ich da ja hinterstehe. Aber ja.
Aber lassen wir gelten.
Lassen wir gelten. Sehr gut. Ja. Glück gehabt.
Cool. Vielen Dank dir. In Hamburg sagt man Tschüss.
Hier sagt man auch Tschüss. Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Bis dann.
Tschüss. Das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.